redet, ist nicht tot.
Einen schönen guten, weiß der Geier, wann ihr hier zuhört. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen im Jahr 2018. Und das ist dann wie immer die Weihnachtsfolge, in der wir Weine zum Weihnachtsfest trinken, beziehungsweise ich Weine zum Weihnachtsfest trinke, während Christoph Raffelt erklärt, was ich da trinke. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
So, ja. Ich habe gerade überlegt, habe ich was Kulinarisches? Oh ja, ich habe eine tolle Kulinarik-Geschichte, weil wir am Anfang immer, falls jetzt neue Hörerschaft dabei ist, am Anfang immer. Nee, warte mal. Wir sind beim letzten Mal gebeten worden, doch einfach schon mal mit dem Trinken anzufangen und während wir trinken, die Geschichten zu erzählen, damit es nicht immer ewig dauert, bis es was zu saufen gibt.
Ja, das macht schon irgendwie auch, ich kann das nachvollziehen.
Ich kann das auch nachvollziehen, ich bin auch völlig trocken.
Ja, dann fangen wir doch einfach mit dem Sekt an. Und später erzähle ich was dazu, aber erstmal trinken wir 2015 Jurfix.
Wie immer, Riesling, erwarten jetzt... Die Stammhörerschaft erwartet jetzt wieder, dass mir das Ding um die Ohren fliegt und mein halbes Wohnzimmer unter Wasser setzt, wie damals.
Damals beim Cremant.
Genau. Jo. Aber nein!
Aber Fump hat's gemacht.
Aber Fump, immerhin, für die Atmo. Eigentlich müsste ich das auch mal trocken aufnehmen und nicht immer dazwischen labern, damit ich das dann so reinschneiden kann, damit wir professioneller klingen. Aber gut. So, Jurfix 2015.
Kann man sich schon mal ein bisschen dran laben.
Jetzt sind sie im Chat wahrscheinlich alle vollkommen fertig. So, scheiße, die machen schon eine Flasche auf.
Wir sind doch noch gar nicht so weit.
Wobei, habe ich ja schon. Also du hattest ja geschrieben, hier mach die Flaschen einen Tag vorher auf. Ich habe das natürlich nicht gestern gesehen.
Heute Morgen dann.
Heute Morgen, was dann dazu geführt hat, dass ich heute Morgen eine Tasse Kaffee und zwei Glas Wein zum Frühstück hatte.
Alles klar. Sehr schön.
Ja. So. Oh, der Chat hat sich das Blockbuster-Intro gerade gewünscht zur Feier des Tages. Ah, hätte ich natürlich auch dran denken können. Naja.
Ach, das ist das Elendlange, ne?
Das ist das Elendlange mit dem Chor, genau.
Sphärische.
Aber es gibt dieses.
Fang doch nochmal von vorne an.
Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee. Es gibt dieses Jahr auch noch eine Sendung, da ist dieses Intro dann davor.
Ja. Ah, ja? Okay.
Nein, es ist nicht.
Weiß man schon welche?
Nee, weiß man noch nicht. Es ist nicht Malte Welding, der will nicht mehr. Das war ja immer so die Jahresendsendung mit dem Bombast-Intro, aber der hat keinen Bock mehr.
Auf einen Podcast mit dir?
Ja, genau.
Also überhaupt auf einen Podcast?
Ja, überhaupt auf einen Podcast. Kann auch sein, dass mit dir, das weiß ich jetzt nicht. Da hab ich jetzt nicht so
hast du nicht näher nachgefragt?
Nicht so an Detail.
Christopher Lauer vielleicht? Der wird ja auch mal wieder nachgefragt bei dir.
Nee, Lauer ist es auch nicht.
Okay.
So, ich trinke mal was.
Oder schauen wir mal, vielleicht AKK.
Christian Lindner. Ich habe eine 3,5-stündige Sendung mit Christian Lindner aufgenommen.
Hast du?
Über Sozialismus. Ja, genau. Ich setze mich 3,5 Stunden mit Ferengis in den Raum. Ja, sicher, natürlich nicht. Nein, habe ich nicht. Mein Gott. Lass dich doch überraschen. Das ist auch gar nichts so Besonderes.
Ist ja auch okay. Völlig okay. Gott.
So. Schön nach Honig schmeckt der.
Ach, der wird irgendwie von Mal zu Mal besser. Sehr schön. Ich gucke gerade noch mal nach, aber es steht tatsächlich gar nicht drauf, wann der degorgiert wurde.
Wann der degorgiert wurde, das muss ich jetzt natürlich wieder mal allen erklären, nicht?
Genau.
Ich habe meinen Spucknapf. Doch, ach, da ist er.
Dieser Jurfix, das ist, ich glaube, es ist der dritte Riesling-Sekt, den Gernot Kollmann, das ist ja der Leiter des Weinguts Immich Bad Riberg, gemacht hat. Der erste war 2008. Das war im Prinzip, hat er den noch gemacht, bevor das Weingut offiziell wiedereröffnet wurde. Das war nämlich 2009 der Fall. Und dann hat er, glaube ich, 2011 gemacht und jetzt eben wieder 2015. Mhm. Und das ist halt ein Sekt, der im Prinzip vergoren wird oder vinifiziert wird wie ein Winzerchampagner, würde ich sagen.
Ja, es gab ja mal bei Kaufhof, gab es mal, ist ewig her, da hatten wir noch die D-Mark, hatten wir da noch, da gab es einen Schaumwein, der hieß Shampus und hat einen glatten Zehner gekostet. Das fand ich mal eine Ansage.
Ja, zack. Aber was war das für ein Schaumwein?
Ich habe keine Ahnung, ich habe das nie getrunken, ich habe nur mal eine Flasche von gesehen.
Gedacht, wahrscheinlich auch mit SCH und so, ne?
Ja, aber ja, klar.
Die SCH, sind ja ziemlich radikal, die Champagner-Vertretung, also die Vertretung der Champagner-Winzer, CIVC heißt die, mit so Namensnennungen, ne? Also auch Ähnlichkeiten, die also irgendwie auf Champagner hindeuten könnten. Da schauen die schon sehr, sehr stark auf ihre Markenrechte.
Das heißt, ich könnte jetzt auch kein Getränk machen, das nenne ich dann Champagne oder so?
Nee, das geht hier alles nicht. Also das geht auch Richtung, also Champagner Sauerkraut zum Beispiel, das geht nicht. Ne?
Was?
Es gab auch mal Zigarettenpapier. Das hieß auch irgendwie Champagne oder so. Das haben die auch untersagt. Also das fliegt alles raus. Die einzigen, die das noch irgendwie machen, sind so kalifornische Weingüter, die Schaumwein herstellen und dann Champagner draufschreiben, einfach weil die keine Markenrechte. Also gegenseitigen Markenschutz haben. Ja. Also Europa und USA, da geht es irgendwie noch.
Aber es gibt doch, muss ich mal nachgucken, aber bei meinem bei meinem Feinkostladen Maître Philippe, da gibt es nämlich Champagner-Sauerkraut.
Okay, das dürfte eigentlich nicht.
Aber vielleicht haben die da einfach Champagner reingeschüttet. Ich gucke im Laufe der Sendung mal nach. Ich
google das mal. Ja, das kann sein, dass sie dann den Champagner irgendwie erhöht haben, weil es muss halt ein bestimmter Anteil, glaube ich, drin sein, damit es dann funktioniert. Also damit sie es dann so auch betiteln können. Aber einfach Schaumwein reinkippen und dann Champagner-Sauerkraut draufschreiben, das geht halt nicht. Ne? Okay. Und ja, das Einzige, was in den letzten Jahren, was irgendwie, glaube ich, gewonnen hat, ist der Schaumwein vom Geiger mit der Champagner-Bratbirne, weil die Champagner-Bratbirne halt auch eine sehr alte Obstsorte ist und auch schon so sehr lange so heißt. Und das darf auch weiter so heißen.
Ja.
Ja, aber wir sind hier beim Joe Fix und genau, der ist jetzt, also 2015, der lag etwas mehr, ich glaube 2,5 Jahre lag der eben auf der Hefe. Also er ist ausgebaut nach der sogenannten Methode traditionell, die hieß ja früher auch Methode Champenoise.
Ja,
heißt die nicht das so? Eben auch nicht mehr halten, nee, schon lange nicht mehr, eben weil damit suggeriert wird, da könnte Champagner in der Flasche sein und deswegen ist das eben auch verboten worden. Heißt also Methode traditionell. Und das heißt halt, dass du einen Grundwein machst, so wie jeden anderen Wein auch, ne? Der wird normalerweise oder eigentlich immer komplett durchgegoren.
Ja.
Und beim Gernot ist es dann so, dass er den Wein in gebrauchten Barriques ausbaut, also ganz alte. Da ist überhaupt kein Holzgeschmack drin. Ne? Die sind mindestens 12 Jahre alt und aber eben für diese Mikrooxidation, diesen Luftaustausch. Und dann kommen die Grundweine zusammen, also die kommen einmal aus den beiden Enkircher Lagen, also das Weingut ist in Enkirch an der Mosel, das ist, wenn wir von Koblenz kommen, sozusagen einen vor Traben-Trarbach, ein Ort. Mhm. Wir waren ja im Sommer da.
Jo.
Und aus der Ellergrube und dem Zollturm in Enkirch. Und dann gibt's noch den Oberemmler Altenberg. Das ist an der Saar. Gernot hat früher an der Oberemmler, Altenberg. Der Gernot hat ja früher an der Saar gearbeitet, auch bei Van Volksem die Weine gemacht. Und also ein paar Jahre bevor er Emich Batterieberg dann begonnen hat, also das Projekt. Und von daher kommen halt auch Weine. Genau, die werden dann, da gibt es halt eine Cuvée und diese ganze Cuvée kommt dann eben nochmal eben mit Hefe und Zucker auf die Flasche, wird verschlossen und dann kommt halt die zweite Gärung auf der Flasche und das sind dann also 2,5 Jahre, die der in der Flasche reift. Genau, und dann ist ja das Prozedere, dass sozusagen die Flaschen irgendwie in den Ständern gerüttelt werden oder eben
das mit machen die auch immer noch. Da gibt es auch noch nicht irgendwie einen Ersatz dafür, dass da...
Doch, das gibt's schon. Die heißen Giropalette. Das haben irgendwie, ich glaube, Cava-Unternehmen erfunden. Weil gerade auch in Spanien, also diese großen Hersteller wie Cordonnier oder Frégenet, die machen ja mal 100... Ich glaube, Frégenet macht 130 Millionen Flaschen im Jahr.
Alter.
Und die müssen halt auch gerüttelt werden, ne?
Ja,
weil eben alle nach dieser Methode traditionell ausgebaut werden und mach mal 130 Millionen Flaschen. Ne?
Ja.
Und da haben die also so eine Palette erfunden, die sozusagen in sich gedreht wird.
Ein Foto, ja.
Ja?
Wie so ein teure Uhrenbeweger, nur in groß mit Flaschen, ne?
Ja, sowas, okay. Genau. Ja, und das funktioniert auch, ne? Aber viele machen es eben auch noch, also kleinere Unternehmen, klar, mit 130 Millionen Flaschen hast du halt echt viele Leute beschäftigt, die das von Hand machen. Hat man halt früher gemacht und machen kleinere halt auch heute noch. Ich denke mal, dass der Spaghernut auch von Hand gemacht wird. Und ja, und dann wird der halt, ja, irgendwann wandert dann dieser Hefesatz ja unten in den Flaschenhals rein, also unter den Korken. Normalerweise sind die in diesen 2,5 Jahren mit einem Kronkorken verschlossen. Dann wird der Hals kurz vereist und die Flasche geöffnet, dann fliegt halt dieser Eispropfen aus der Flasche raus. Und dann wird natürlich die Flasche wieder ein bisschen nachgefüllt. Und wenn es eine Dosage gibt, das heißt, wenn der Schaumwein ein wenig, wie auch immer, geartete Süße bekommt, das können verschiedene Sachen sein, sagen wir mal Zucker einfach, dann kommt diese Dosage dann zu diesem Zeitpunkt in die Flasche rein und dann wird die Flasche halt verkorkt, ne? Original verkorkt wird sie dann. Und in dem Fall ist es halt keine Dosage, also da ist halt kein Zucker drin, ist dann eben Brütnatür, ne? Das, was man heute so macht mit Schaumwein, die einen sehr guten Grundwein haben und eben auch einen reifen Grundwein haben, die brauchen eigentlich keine Dosage mehr. Wir trinken halt nicht mehr so, also wir jetzt, ne, du und ich und viele andere, wir trinken
die
halt
coolen
nicht
mehr so Kinder, süß. Ja, die coolen Kinder trinken trocken.
Genau.
Schöner Sendungstitel also, eigentlich.
Im Prinzip trockener geht's halt nicht mehr. Die Champagner hat ja irgendwann mal mit, sagen wir mal, 180 Gramm pro Liter angefangen, Süße, ne? 180 Gramm, das ist quasi...
das ist ein Kaffee mit Milch und Zucker, ne?
Ja, ordentlich, ne? Das ist so wie eine süße Auslese, ne?
Ja, oh, wow. Okay.
Und dann ist das halt immer irgendwann weniger geworden. Deswegen gibt's auch so komische Bezeichnungen wie Dry, ne? Dry heißt ja eigentlich trocken.
Ja.
Und die Leute haben das damals auch so als trocken empfunden. Aber für uns ist es heute eigentlich total süß, weil das sind so 30, 40 Gramm Zucker drin. Ne?
Das ist vergleichbar bei einem Wein. Wenn du sagst, 180 sind eine süße Auslese, sind 30, 40 wie viel? Also was wäre das für ein Wein?
Ja, eher eine süße Spätlese,
okay,
denke ich.
Okay, süße Spätlese, alles klar. Okay.
Ja. So, genau. Und dann ist es halt irgendwann immer weiter runter. Brut heißt ja auch eigentlich trocken.
Ja, eben.
Das sind dann 6 bis 12 Gramm Zucker. Und jetzt sind wir halt bei null. Und der Gernot hat das auch nicht geschwefelt, also es ist weder Zucker noch Schwefel dazugekommen, was halt gerade bei Schaumweinen, auch wenn die sehr sauber verarbeitet worden sind, eben auch gut funktioniert. Dass man sie eben nicht schwefelt und die eben trotzdem stabil sind. Ne? Genau, und das ist von der Farbe her sieht man das eigentlich schon, auch ein schön reifes Lesegut, der hat ja schon, ne, eine schon ganz schön gelbe Farbe. Ist jetzt nicht so ein strohgelber Wein, sondern ja, und man riecht es auch, finde ich, ne? Das ist schon eine schöne, üppige, wie du sagst, auch in so honig gehende Aromatik. Aber auch so viele, viele herbere Noten, finde ich.
Ja, wenn der Honig, der verfliegt recht schnell, der Honig. Ja. Und dann wird er sehr herb, finde ich sogar.
Ja, ich finde, der kriegt dann so Süßholz ne, aus diesem Bereich. Noten. Frucht ist da nicht so viel in der Nase, finde ich.
Ne? Praktisch gar nicht. Aber Süßholz trifft es ganz gut.
Ist Steinfrucht vielleicht so ein bisschen. Da ist schon so ein bisschen, aber auch eher wie so ein bisschen getrocknete Aprikose oder so.
Naja, jedenfalls war ich ja in Bayern. Ja. Ich war eine Woche in Bayern unterwegs. Podcast aufnehmen für Hock die Her.
Genau, nachdem du nicht nach Hamburg gekommen bist.
Nachdem ich nicht nach Hamburg... Es ist alles so furchtbar, ey. Ich habe wirklich Samstag noch im Bett gelegen, als ich eigentlich nach Hamburg hätte kommen wollen, um mich von dir bekochen zu lassen. Und bin dann sonntags halt runtergefahren nach Bayern, eine ganze Woche in Bayern unterwegs gewesen, was kulinarisch jetzt irgendwie nicht so geil war, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht wirklich geschafft, irgendwo ja in so schöne Wirtshäuser zu gehen. Also immer über, wo ich war, also entweder war zu oder ich hatte gerade keine Zeit oder weiß der Geier was. Also ich war in einem Laden, der war ganz nett, der war in Sonthofen und hieß, habe ich vergessen, also irgendwas mit Handarbeit. Also so, also der hat nur Zutaten und Zeugs von Handwerksbetrieben aus der Region, die er da verarbeitet.
Okay.
Da habe ich einen Gamsburger gegessen, das war schon mal sehr, sehr lecker. Also Gams kriegt man ja nicht so oft, ne?
Ja.
Also nee. Gamsberger, also das kann ich empfehlen. Nee, aber was sehr geil war, mein letzter Termin, der war in im Bayerischen Wald. Und dann habe ich so geguckt, also ich war mit dem Auto unten, habe dann so geguckt, wie fahre ich denn jetzt zurück vom Bayerischen Wald nach Hause und hätte halt entweder außenrum über die A9 oder durch Tschechien fahren können.
Ach ja, genau.
Und dann sagt das Ding so, ja, Tschechien dauert halt 4 Minuten länger und fährt halt genau an Prag vorbei. Und bin ja, ich cool. halt, weil ich ja irgendwie, ne?
Weil du ja dieses Jahr schon mal in Prag warst. Genau,
weil ich weiß, wohin ich will, wenn ich in Prag bin. Ja. Bin ich dann tatsächlich vom Bayerischen Wald aus mittags losgefahren. Ja. Und war dann irgendwann so, weiß ich, 17 Uhr oder sowas in Prag. Hab auch sofort ein Parkhaus gefunden, so 500 Meter von dem Laden entfernt, wo ich hin wollte. Zwischen Parkhaus und dem Laden war eine Wechselstube, da habe ich noch schnell einen 20er eingewechselt und bin dann essen gegangen in der Kantina in Prag. Von der hatte ich, glaube ich, erzählt, als wir im Urlaub da waren. Genau, dieser Metzger mit angeschlossenem Riesenrestaurant hinten dran. Ja, und das war wieder toll. Und das war wieder geilster Tatar der Welt für 8 Euro. Mit geröstetem und Knoblauch beriebenem Brot. Also ich kann immer nur wieder empfehlen, nach Prag zu fahren, um in der Kantina essen zu gehen. Man sollte da, was anderes braucht man da gar nicht zu machen. Ja. Ja, das war so mein Kulinarik-Erlebnis dieses Mal. Ich habe wenig zu erzählen. Tja.
Ja, ich war jetzt auch, also ich meine,
ja, gut, bis auf das,
was ich hatte mein eigenes Erlebnis. Ja. Ich war jetzt eigentlich am Wochenende auch verabredet in Bonn. Da gibt es ja auch immer so einen traditionellen Abend der sozusagen der Gründungsmitglieder meines alten Weinzirkels. Da hatte ich mich auch schon seit letztem Jahr verabredet und im Terminkalender, aber das ging auch nicht, weil ich mir auch was eingefangen hatte und dann irgendwie zwischen Donnerstag und Freitag über der Kloschüssel hing und das war's dann. Ja, sehr schade.
Was aber ich
hatte mein eigenes Dezember-Essen eben. Das hat wiederum funktioniert, außer dass ich mir mal wieder zu viel vorgenommen hatte.
Was habe ich denn verpasst?
Soll ich das jetzt wirklich aufzählen?
Einfach nur, um alle fertig zu machen.
Um alle fertig zu machen, ja. Also das eigentlich Schlimme war, also der Abend war total schön, aber ich hatte irgendwie einen furchtbaren Tag. Ich bin morgens um 4:30 aufgewacht und mit der Frage im Kopf, wo habe ich eigentlich die Morcheln gelassen, die ich letzte Woche gekauft habe?
Das sind auch so Luxusprobleme, ne?
Ach, ja gut, wenn du halt ein Essen damit kochst, dann so, ne?
Ja, klar.
So, und dann, weil ich hatte die nicht mehr gesehen und ich konnte mich nicht erinnern, wo ich die hingetan habe. Und dann lag ich im Bett und meinte, scheiß drauf, dreh dich rum, schlaf weiter, du hast einen langen Tag vor dir. Ging aber nicht, ja? Dann bin ich irgendwie um 4:45 aufgestanden und habe die Morcheln gesucht, habe die komplette Küche auseinandergenommen, scheiß Morcheln nicht gefunden. Also so ging das schon los, ne? Dann hatte ich irgendwie einen Muschelsud gemacht mit so Venusmuscheln und da war, obwohl ich die vorher aussortiert hatte, war eine dabei, die war richtig schlecht und die hat mir den kompletten Muschelsud versaut und auch den Geschmack von den anderen. Ne? Die waren dann also auch hinüber, dann musste der Florian, also mein Sohn, der mir geholfen hat, was echt total gut war, der ist dann irgendwann in die Stadt und hat halt Muscheln gesucht, was auch gar nicht so einfach war. Samstagnachmittag gab es gar nicht mehr so viele Muscheln, irgendwann kam er dann wieder. Ja, und dann hatte ich einen Trüffel, den habe ich, der war faul von innen.
Oh nee.
Konnte ich also auch nicht verwenden. Und ich hatte dann irgendwie den ganzen
Hinterher
Tag
hatte ich irgendwie. Döner.
Nee, das nicht, Döner nee, nee, nee. Nicht. Aber ich hatte den ganzen Tag irgendwie keinen. Also, weißt du, wenn du nicht so richtig ein Thema bist, wenn du auch unkonzentriert bist und so, ne? Das hatte ich so an diesem Tag. Und mir schmeckten die Sachen nicht, die ich vorbereitet hatte, so richtig. Und aber irgendwann ging es dann doch. Irgendwann ging es dann doch und dann lief das am Abend eigentlich wie am Schnürchen. Also es gab Jakobsmuschel mit Cidre. Die Muschel sozusagen, das Fleisch in der Muschelschale mit ein bisschen Frühlingszwiebeln und Traubenkernöl und die habe ich sozusagen einfach roh in den Ofen bei 80 Grad geschoben und so ein bisschen warm werden lassen und dann habe ich nachher so eine ganz leichte Beurre Blanc mit Cidre abgelöscht darüber. Ne? Und dazu gab es dann auch Cidre, so ein Jahrgangs-Cidre. Mhm. Dann gab es Kaisergranat mit Mangold und Zitrusfrüchten, die hatte ich dann leicht angebraten, also alle drei Sachen sozusagen leicht angebraten und so eine Orangen-Beurre Blanc dazu gemacht. Dazu gab es Champagner. Mhm. Dann kam diese besagte Muschel- und Bacon-Suppe. Die ist dann insgesamt doch noch sehr schön geworden. Ich hatte den Bacon selber schon die Woche vorher, wie nennt man das denn eigentlich, nicht eingelegt. To cure heißt das eigentlich im Englischen, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie man das hier macht. Also halt gesalzen und also ich hatte den mit Ahornsirup eingeschmiert, dann gesalzen im Kühlschrank halt für eine Woche und dann eben in den Keller gehängt, in den trockenen. Kalten, trockenen Keller.
Wie nennt man das?
Weiß ich auch nicht.
Ja, keine Ahnung.
Ja, und ab dem Zeitpunkt war es dann sozusagen ein Bordeaux-Weinabend. Also wir haben ja Bordeaux getrunken, also dazu gab es dann 2003er, also weiße Bordeaux, 2003 von Smith Oud Lafite, dann der hatte aber Kork, dann hatten wir aber noch irgendwie Ersatz, 96er und so weiter. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen oder vortragen, das ist einfach ein bisschen viel. Das ist auch ein bisschen dekadent.
Das war, okay, ja,
dann, also es gab verschiedene Gänge mit sehr schönen Weinen. Also es gab halt, also der Höhepunkt eigentlich bei den Weißen waren 64er Laville Haute Brion und bei den Roten waren es 1990er Chateau Margaux und La Mission Haute Brion. Das war schon ziemlich großartig. Und dann gab es halt zur Süßspeise, das war so eine bayerische Creme, hatte ich gemacht, aber mit Blauschimmelkäse drin. Ja? Ja, also den hatte ich in die Creme mitverarbeitet und dann darüber gab es dann geröstete Mandeln und so ein bisschen Orangenfilets und so ein bisschen eingekochten Orangenlikörsaft. Ja. Und dazu gab es 71er Chateau de Cam. Das war natürlich auch super.
Der Chat sagt, Cure heißt Reifen.
Ach, einfach Reifen, ja. Okay. Ja, Cure heißt Reifen, stimmt, aber sagt man das Schinken? Ja, sagt man eigentlich so.
Eigentlich ja, ne?
Stimmt schon.
Naja, vielleicht komme ich dann nächstes Jahr. Mal gucken.
Ja, vielleicht kommst du dann nächstes Jahr.
Scheiße.
Ja, es war eine schöne Runde, aber ich habe mir vorgenommen, mal wieder nächstes Jahr einfach ein paar Gänge weniger zu machen. Es waren dann doch irgendwie wieder 10 und genau, nächstes Jahr werden es ein paar weniger, aber nicht weniger Wein. Das Problem ist dann, wie wir festgestellt haben, wenn die Leute dann auf den nächsten Gang warten, dann trinken die halt zwischendurch immer wieder andere Weine und dann ist es dann doch irgendwann zu viel. Also eigentlich waren das, was auf der Karte stand, war nicht zu viel, aber das, was wir dann getrunken haben, war dann irgendwie.
Oder weil jeder noch ein Fläschchen mitgebracht hat.
Ja, oder ich dann immer noch mal in den Keller gegangen bin oder dies und jenes geholt habe und genau, und wenn man dann auf einen Gang sozusagen immer zwei Gänge Wein macht, dann geht's halt auch. So, das mache ich nächstes Jahr.
Ja. Genau. Ja, ich schreibe es mir schon mal in den Kalender, ich weiß ja, wann es ist.
Ja, genau.
Kann ich dann wieder krank werden.
Dann. Das war sozusagen, naja, es ist schon immer irgendwie für mich persönlich dann auch einfach ein Highlight, weil ich natürlich auch nur einmal im Jahr so koche. Mhm. Klar. Ja.
Ja, ich meine, es ist ja sowohl vom Aufwand her als auch vom Geld her ist das ja auch nichts, was du irgendwie einmal im Monat machst.
Nee, natürlich nicht. Aber da schmeißen ja auch alle zusammen, ne? Das ist ja.
Ja, aber es ist ja trotzdem nicht billig dann letztendlich.
Nee, natürlich nicht. Nee.
Ja. Naja.
Und ich schreibe es auch nicht alles auf die Rechnung. Also das ist. Ja. Genau. Ach, dieser Champagner-Sekt hier, der wird auch immer schöner.
Echt?
Im Glas, finde ich. Findest du nicht?
Ich hatte nichts mehr im Glas. Ich muss
Das ist schon so ein Maul voll Wein und gleichzeitig ist es ein Schaumwein. Gleichzeitig hat er trotzdem, also trotz der Reife hat er einfach diese schöne Frische, finde ich. Und die Rieslingwürze mit dazu. Ich bin sonst eigentlich nicht unbedingt so ein Freund von Riesling-Sekten, muss ich sagen, weil ich irgendwie finde, dass Schaumwein und Riesling meistens gar nicht so wahnsinnig gut zusammenpasst.
Ich weiß jetzt gar
also
nicht,
die Aromatik vom Riesling.
Ich weiß gar nicht, wie viel Riesling-Schaumwein ich bisher getrunken habe, aber Ich würde halt auch eher wenn Riesling draufsteht, ein bisschen was Fruchtigeres erwarten, aber ist hier ja gar nicht. Ne?
Nee, Gott sei Dank, finde ich. Ja, Gott sei Dank. Also ich finde ein fruchtiger Riesling-Typ passt eigentlich nicht zum Schaumwein. Ja, das ist hier schon toll und das mochte ich vom 2008er an, mochte ich das gerne trinken, ja.
Aber ich habe mal geguckt, so einen richtigen Webshop haben die da gar nicht, ne?
Nee, haben die gar nicht. Nee, das ist, weiß auch nicht, vielleicht müssen wir ihm mal einen verpassen.
Ja, genau, du machst das doch beruflich, ne? Kannst du da nicht irgendwie mal...
Ja, genau, ich muss ihn mal fragen, ob er nicht auch einen Webshop haben möchte, aber vielleicht möchte er gar keinen haben, sondern einfach über Händler verkaufen. Ja, ich habe ihn bisher nicht gefragt. Genau. Wir waren ja im Sommer beim Gernot. Eigentlich haben uns die Weine ja durchs ganze Jahr begleitet. Deswegen dachte ich, wir machen es auch noch mal zu Weihnachten, weil wir beim Gernot am beim Riesling-Swag-Tisch zusammengesessen haben. Und dann eben an seinem 50. irgendwie auf dem Weingut waren und da ja auch La Brassa Banda gehört haben, am nächsten Tag bei der Jahrgangsverkostung. Ja. Und genau, da dachte ich, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, nochmal die Weine halt hier auch im Podcast vorzustellen, weil ich einfach den sozusagen das, was die da machen und den Werdegang irgendwie toll finde, weil es einfach schon auch ein tolles Projekt ist. Ne? Also Emich Batterieberg ist halt ein uraltes Moselweingut. Ne? Ja. Und es hat irgendwann, also es gab eine Familie Emich, die hat das 1425 gegründet. Ja. Und es gab aber vorher das Weingut auch schon irgendwie. Es gab zumindest so zusammengefasste Lagen. Also es gab, also die sind erwähnt im Jahr 908 nach Christus.
Ja.
Da hat der Karolinger König Ludwig IV., das war der letzte ostfränkische Karolinger, der hat diesen Besitz irgendwie an die Kirche als Schenkung vermacht. Und tatsächlich ist auch die Basis dieses Gebäudes, ne, von Emich Batterieberg aus der Zeit, also aus dem, oder sogar noch älter, aus dem 9. Jahrhundert. Und die haben sogar irgendwelche Sachen da unten im Keller verbaut, die aus irgendwelchen römischen Geschichten rausgehauen haben. Also das ist ein uralter Keller eben.
Die haben mehr als römischen Tempel geplündert.
Ja, sowas. Wir saufen, was man halt früher so gemacht hat.
Wächst. Ja. Nimm dies. Genau. Katull. Ja. Nee, war der Römer? Ist egal.
Was?
Katull? Ich hab zu wenig gegessen, merke ich gerade. Aber alles okay.
Das Übliche. Okay. Ja, dann gab es zwischendurch die Herzöge von Esch, die das hatten als Lehen. Daher kommt auch der Name Escheburg. Das ist einer der Weinberge vom Weingut. Mhm. Und dann wurde das Weingut eben nach der Familie Emich benannt. Und die haben das von 1425 bis 1989 gehabt, dieses Weingut. Also mehr als 550 Jahre.
Hat da mal jemand gerechnet, wie viele Generationen das sind? Das sind etwa 550 Jahre.
20, ja, und die Leute sind früher nicht so alt geworden. Ja.
Krass.
Ja, das ist krass, aber es gibt ja tatsächlich so einige Familien, also die Antinori zum Beispiel in Italien, die sind ja auch so, die machen das ja auch schon seit dem 13., 14. Jahrhundert, glaube ich. Also gerade in der Toskana gibt es einige, die das schon so lange auch machen. Mhm. Schon krass. Ja. Ja, und der, also der, einer der Emichs, ich glaube, es war eben Karl August Emich, denke ich mal, der hat halt eine Lage, die jetzt Batterieberg heißt, tatsächlich wohl Mitte des 19. Jahrhunderts halt mit Kanonen, also mit, die nennt man ja Batterien, oder früher nannte man sie Batterien, halt mit Kanonen beschießen lassen, um so Felsnasen wegzusprengen, um eben sozusagen das ein bisschen flächiger zu haben. Und
wobei
so
ja, irgendwer war das denn, dann erzählt hat, dass das wahrscheinlich auch bloß eine Legende ist mit den Kanonen.
Tja.
Also wer war denn das? War das der Inhaber des Weingutes oder war das
gar nicht? Ja, selber? Es kann sein. Kann sein.
Ja. Aber ist eine schöne Legende. Ja. Also ich finde,
ist so eigentlich eine schöne.
Ich schneide das raus hinterher, ne?
Das mit der Legende?
Genau. Nein, das war so. Also,
ja, wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall weggesprengt worden. Ob es mit Batterien weggesprengt worden ist oder nicht, keine Ahnung. Oder einfach so mit Schwarzpulver, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann irgendwann auch dieses Etikett entstanden.
Mit dass dieser Kanone drauf, ja.
Dieser Kanone drauf mit den Engelchen, ne? Genau. Und 1989 ist das sozusagen dann irgendwie geschlossen worden, beziehungsweise von jemandem übernommen worden, der es nicht gepflegt hat. Das Weingut und vielleicht auch nicht so potent war, um es hätte pflegen zu können. Da gehört halt doch recht viel Geld dazu, um das Ding erstmal am Laufen zu halten. Und
ja, ich hatte mich ja lange mit den Inhabern, also mit den aktuellen Inhabern unterhalten. Das waren ja
genau, es sind zwei Hamburger Familien, Auerbach und Probst heißen die. Ja.
Genau, ich weiß nicht, mit wem von beiden ich geredet hatte. Und wir haben halt auch, was ich sehr, sehr interessant fand und was in Deutschland ja auch gar nicht so unbedingt üblich ist. Wir haben halt auch über Geld geredet.
Ja.
Die haben halt auch so ein bisschen erzählt, was sowas kostet, so ein Weingut zu kaufen und zu betreiben und so. Und die sagten halt auch, das ist im Moment ist es ein Hobby. Also die haben das nicht nur gekauft, ja, sondern die geben da immer noch Geld dazu und sagten, es würde alleine vom Weinverkauf würde sich das Ding so plus minus null tragen, wie es jetzt ist. Hm. Aber dann hast du noch keinen neuen Trecker gekauft und noch keine neue Presse und noch keine neuen Fässer und also die, alles, was du an Investitionen hast oder so, müssen sie immer noch dazu buttern. Ja.
Ja.
Also es ist schon, es ist eine Lebensaufgabe, ja, es ist ein Hobby halt.
Ja, ja, es ist, genau, man muss schon sehr viel Geld haben, um ein solches Weingut heutzutage fahren zu können.
Ja, ja.
Hatte mich auch letztes Jahr mal mit dem Herrn Kaufmann unterhalten, das ist ein Schweizer, der im Rheingau investiert hat. Mhm. Der hat auch ein Weingut übernommen und ich glaube, der hat sozusagen als Anfangskapital, ist jetzt auch kein großes Weingut, aber ich glaube 8 Millionen, ja, veranschlagt, ja, ja, um das Ding so richtig ans Laufen zu kriegen. Ne? Das ist schon heftig. Ne? Also da macht man sich, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken drüber. Und
nee, das machst du einfach.
Und das also, ist
wenn,
ja eigentlich,
wenn, wenn du genug Eigenkapital hast, dass du den Rest von der Bank leihen kannst. Ne?
Also, ja, ist, ja. Ja, und ich meine, Gernot hat ja erzählt, wie viele Tage er im Jahr unterwegs ist, um, ja, seinen Wein anzupreisen. Ne? Und ich meine, die sind ja eigentlich schon ganz gut im Markt auch bekannt. Also die sind ja, die machen ja einfach viel. Ne? Aber ich meine, der reist einfach auch ein Dreivierteljahr durch die Gegend und macht hier eine Veranstaltung, da eine Veranstaltung, besucht diesen Händler und jenen und den Sommelier und noch einen und so weiter. Um diese Weine eben auch im Markt zu halten, ne? Aha. Also nicht nur zu platzieren, sondern da auch zu halten und die Kontakte zu pflegen. Das ist schon heftig, finde ich. Also das hat mit Romantik auch gar nicht so viel zu tun erstmal. Ne? Das, ja. Ja, aber es ist eben tatsächlich auch eine, also die sind ja irgendwie, die hatten ja sozusagen das als Schnapsidee tatsächlich irgendwie bei ein paar Glas Wein zu viel und dann sind sie irgendwann auf die Suche gegangen und haben sich das so antragen lassen.
Erinnerst du dich dran, dass du irgendwann mal wollen wir die nächste Flasche eigentlich aufmachen mal?
Ja, können wir machen.
Was wäre das denn jetzt dann?
Ja, das wäre dann der Detonation.
Detonation. O muerte, ja. Detonation, o muerte. Sasa viva y detonación. So.
Was erinnere ich mich?
Dass du irgendwann mal ankamst, da saßen wir auch da und haben auch wieder getrunken. Und da hatten wir auch gerade so eine Schnapsphase. So eine
Schnapsphase?
Ja, wir haben eine Zeit lang haben wir irgendwie ziemlich viel so Obstbrände.
Ja, getrunken. Oh ja, das ist aber sehr lange her schon.
Das ist richtig lange her, aber da kamst du irgendwann, ja, mal an und meinst, ja hier, ich habe da so ein altes Ehepaar kennengelernt, die haben eine Schnapsbrennerei.
Ja, natürlich. In Simonswald,
ja.
Das heißt, es hätte passiert, Freiburg.
Wenn wir ein bisschen mehr Kohle gehabt hätten damals,
genau,
hätten wir eine Schnapsbrennerei übernommen.
Genau, dann hätten wir auch irgendwann Gin gemacht, ne? Ja, genau, Schwarzwald-Gin.
Genau. Ach, apropos, genau. Gin, siehst du, in Bayern war ich dann, ich war im Spessart, ich war in einem Wirtshaus im Spessart und im Spessart, da gibt es einen Ort, der heißt, habe ich schon wieder vergessen, Lohr am Main, ja, die Schneewittchenstadt. Ist das.
Okay.
Und da gibt es so ein paar Bekloppte. Der eine, also der Opa von dem einen hat eine Schnapsbrennerei, also eine, der hat halt so Streuobstwiesen oder so Apfelplantagen und hat dann halt da immer so Schnaps gebrannt. Und die haben sich halt irgendwie überlegt, weil sie mal was Eigenes machen wollten, weißt du, so wie man halt so ist, wenn man jung ist, haben sie sich überlegt, wir machen jetzt mal einen Gin. Und haben
ja, einen der. Das geilsten, ist ja mal innovativ.
Das ist einer der geilsten Gins, die ich je getrunken habe.
Ja, okay.
Die,
na gut.
Also normalerweise diese ganzen Hipster-Gins, hat er auch erklärt, diese ganzen Hipster-Gins sind ja eigentlich, also du kaufst halt deinen reinen Alkohol, ne, deinen 96-prozentigen, ja, schmeißt da deine Botanicals rein,
ja,
lässt das mal ordentlich ziehen und dann verdünnst du den Scheiß. So. Und dann hast du Gin. So. Ne?
Was ist, die nicht, machen, ist kein Hexenwerk.
Ist ja kein Hexenwerk, genau. Was die machen ist, die nehmen den 96-prozentigen, schmeißen da ihre Botanicals rein und destillieren das Zeug dann nochmal durch.
Ja.
Was da rauskommt. Und zwar haben die in der Distille dann nochmal einen Korb mit Botanicals hängen. Das,
also okay.
Das ist so, und das merkst du. Also das schmeckst du halt richtig. Und das meiste, was sie da reinschmeißen, finden sie im Wald bei sich vor der Haustür. Und der Gin heißt halt Snow White. Und hat auch ein unglaublich geiles Flaschen, also so die normale Apothekerflasche, so hat man ja dann gerne. Und total geiles Etikettendesign. Das ist halt, ne, weil Schneewittchen hast halt das vordere Etikett, hat halt ein Loch, um das Loch herum so barock golden so ein Spiegel gemacht. Und du guckst halt durch die Flasche durch auf die Rückseite Nee, auf die Innenseite des hinteren Etiketts. Und da ist dann Schneewittchen im Wald und die sieben Zwerge. Es ist toll. Und ein toller Gin. Okay. Kann ich echt, also echt empfehlen. Ja.
Und
die
machen ja,
das dann so, die machen das dann so beim Opa im Keller machen sie. Das haben sich extra so, ja, kleben dann so Aufkleber drauf und
alles mögliche. Ja, halt, genau, für die.
Gibt's demnächst, gibt's nächstes Jahr bei Hock die Her dann auch zu hören im Podcast.
Ah, okay. Ah, schön. Ja. Ja.
Ja, wo waren wir? Ach ja, hier, Detonation.
Wir sind beim zweiten Wein im Glas.
Och Gott. Mm. Flint. Mm.
Und es gibt natürlich in diesem Weingut eine Qualitätspyramide. Und diese Qualitätspyramide, die fängt unten, soweit man das unten überhaupt benennen kann, mit dem CAI an, also für Karl August Immich. Das ist sozusagen der Gutswein, ne? Und der Gutswein, der stammt im Wesentlichen nicht eben aus den Paradelagen, sondern eben aus ein paar anderen Lagen. Mhm. Also auch noch ein bisschen von der Saar. Du hast schon vom Erdener Treppchen gehört, ne?
Ja.
Wenn man das so ein bisschen verlängert, dann kommt man nach Kienheim. Das ist dann der Kienheimer Rosenberg. Mhm. Da hat er was und oder kauft auch zu. Und dann in Drohn, den Drohner Hofberg, auch eine alte, bekannte Lage. Und da stehen eben alte Reben, also es ist alles mehr als 40 Jahre alt. Und das wird dann beim Gernot, also alle Weine werden spontan vergoren. Und auch sonst kommt da nichts rein. Ja? Mhm. Also im Wesentlichen werden die sozusagen ungesteuert ausgebaut. Ja. Da kommen keine Reinzuchthilfen rein, keine Enzyme, keine Stabilisatoren, keine Klärhilfen, also nichts. Das im Prinzip ist das Vernaturell, wenn du so willst, mhm. weil eben auch sehr wenig oder bis gar nicht schwefelt. Aber beim Joe Fix ist ja gar nichts drin. Und er ist auch so konsequent, dass er sagt, wenn die Weine nicht zu Ende gären, dann gären sie halt nicht zu Ende. Dann haben die halt noch einen Zucker mit drin. Das war jetzt im letzten Jahrgang, also das, was wir bei ihm probiert haben, da war das teilweise auch der Fall. Die waren nicht ganz durchgegoren einfach. Ne? Mhm. So, dann ist es halt so, weil es sich halt so entwickelt. Ne? Und dieser Wein bleibt dann 11 Monate auf der Vollhefe. Und das ist sozusagen die Auslese vom CAI, also das beste Fass.
Ja.
Also es sind mehrere Fässer, er hat mehrere also Doppelfuder oder so, 3000 Liter Fässer. Und das beste Fass hat er jetzt als Detonation betitelt. Detonation. Ja, ja, genau. Und 11 Monate Vollhefe ist ja schon irgendwie das, was andere Leute mit ihren großen Gewächsen machen, muss man sagen. Ne? Also im Prinzip lag er genauso lange auf der Vollhefe wie die wie seine größeren Weine eben auch. Und das merkst du auch in der Nase schon, ne?
Ja.
Finde ich. Ja.
Ja, der detoniert in der Nase. Ja,
ist, also, genau. Ja. Das ist schon geil, weil das ist.
Ja, vor allem also dieser Flintgeruch, also es ist halt so ein Schießpulvergeruch irgendwie auch noch. Also
ja, hat was davon.
Passt halt alles so gut zusammen irgendwie. Ja.
Ja. Mhm. Ja, das Irre ist, dass du halt, also ich hatte letztes Jahr, ich glaube schon 2 Jahre her, haben wir mal hier einen Abend gemacht mit Immich Batterieberg-Wein aus den 70er Jahren.
Wow.
Also Anfang 70er Jahre.
Auch geil.
Und da hattest du auch diesen Flint-Rauch-Geruch noch drin, in diesen Weinen noch. Ne? Mhm. Also man hat das ja gerne auch sozusagen durch die Ausbauart so ein bisschen, diese Flintnase heutzutage.
Ja.
Aber wenn das dann irgendwie 30 Jahre später immer noch drin ist, dann
kommt das schon möglicherweise aus dem Berg. Ja.
Ja. Ja, wobei bei dem weiß ich es jetzt nicht so genau. Also es gibt halt Lagen bei Immich, die haben halt sehr viel Quarzit drin im Boden. Also Schiefer natürlich, alles Schiefer. Aber also Batterieberg, Zepfwingert, Eller Group, also die Toplagen, die haben halt richtig viel Quarzit drin und Quarzit steht halt auch so ein bisschen für diese rauchige Aromatik.
Ja. Was haben wir da für einen Jahrgang?
Ja, schön, 16.
16.
Mhm. Ja. Ja, ist super. Das ist so eine schöne Kombination, finde ich, von so einer dezenten Frucht und dieser doch recht massiven Würze, die da drin ist.
Mhm. Das ist echt toll. Das ist wirklich toll.
Ja, und dann hat er.
Da wirst du es wieder, ich bin jetzt gerade wieder fast dabei, also ich bin kurz davor, mir wieder kartonweise Zeug zu bestellen, obwohl ich das ja dieses Jahr nicht mehr wollte.
Mhm.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Den haben wir doch auch getrunken, als wir unten waren.
Ja.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Das ist so.
Aber wir haben das ist ich so schon, deswegen habe ich das auch ins Paket gepackt.
Wir haben so viel getrunken auch wieder da unten. Das ist dann, wenn man nicht gerade so drauf ist wie du, dass man sich da auch vielleicht mal die eine oder andere Notiz macht und weiß, was man tut. Das erschlägt einen dann halt so. Weißt du, wenn du dann irgendwie Gernots Geburtstagabends noch, wo dann die ganze Zeit irgendwer rumkam mit irgendwelchem geilen Wein, hier, trink.
Ja, das sowieso, ja,
das,
klar.
Ich habe da total, das ist so ein Overkill irgendwie.
Ja. Stimmt schon, aber das hier, das ist halt auch ein Wein, finde ich, also der ist ja ziemlich trocken und dann hat er halt 11% Alkohol. Der hat halt keine Schwere, ne?
Das ist null.
Das kannst du halt auch tatsächlich so wegziehen, ne? Es ist irgendwie, es ist anspruchsvoll, es ist ein anspruchsvoller Riesling. Ich finde, er ist auch am Gaumen, der ist so glasklar irgendwie. Das ist so alles so aufgeräumt, ja. Präzise. Und aber du kannst es eben genauso gut auch, also die Flasche ist schneller leer, als du gucken kannst.
Eigentlich, aber hallo, ja.
Ja, und dann hat er, finde ich, in der Nase, der hat noch so was ganz leicht, ich finde, es passt jetzt auch, der hat so was ganz leicht Zimtiges oder so, Zimtblüten, irgendwas, was so so ganz leicht indisch, so in diese indische Gewürzrichtung geht. Es ist nicht viel, aber es ist so ein bisschen was für mich da so drüber liegt, über der Frucht und über der steinigen Würze.
Indische Gewürzrichtung.
Ja.
Ich habe eine Vorstellung davon, schön, was du meinst, aber ja.
Ach,
ich hoffe, ich schaffe es, den heute nicht auszutrinken, um den morgen mal im Kader zu präsentieren, weil die ist ja also das beste indische Restaurant in Berlin ist die Küche meiner Frau.
Ja.
Das heißt, wenn da irgendwas Indisches drin ist, dann wird sie das merken.
Dann, ja. Ja, schön. Also ich mag es total gerne. Es ist, ich habe gerade noch mal geguckt, es sind 3 Gramm Restzucker, also es ist fast trocken.
Super.
Ah, super. Und so saftig und so Trinkfluss.
Ach, 16, kriegt man den noch irgendwo? Weil 17 wahrscheinlich auch nicht schlecht ist, ne?
Naja, ich denke schon, dass wir das alles auch noch mal am Weingut bestellen können, weil haben wir jetzt auch gekonnt.
Stimmt.
Also ich weiß jetzt nicht, was er kostet, ehrlich gesagt, aber
was ist das denn?
Ist das? Aber es ist, also wenn ich mich jetzt nicht schwer irre, dann müsste es eigentlich der aktuelle Jahrgang sein. Ja?
Ich weiß nicht, ich sehe gerade
auf
wirwinzer.de sehe ich gerade einen 2017 Detonation Riesling.
Aber dann ist der gerade
rausgekommen. Und einen 2016 Detonation Riesling Kabinett Trocken. Ist da jetzt irgendwie... Ich weiß jetzt leider nicht. Hat er irgendwie mal umbenannt zwischendurch? Oder?
Ich weiß nicht, vielleicht muss uns das so reinschreiben. Vielleicht ist die offizielle Bezeichnung Kabinett Trocken. Aber das ist der. Also das ist der hier bei Winzer für 13 Euro. Stimmt, und das, was
13
wir...
13 Euro, das ist ein Witz für den Wein, Alter.
Getrunken haben vor Ort, das war dann schon der 70er. Ah, okay. Genau, die 70er Jahrgangspräsentation, klar.
Ja, klar. Jetzt, wo du es sagst. Ah, 13 Euro ist doch nichts dafür.
Nee, das ist ein sehr guter Preis, das finde ich auch. Weil das ein absolut, in sich absolut stimmiger Wein ist. Und der einfach eine schöne Tiefe auch hat. Und wenn er das irgendwie mit diesem Trinkfluss kombiniert, Chris, dann ist das schon echt gut gemacht, finde ich. Ja.
Ja. Super, sehr schön.
Ne?
Und dann war ich, hatte ich einen Termin in Kempten im Allgäu und habe das zum Anlass genommen, nochmal bei Thomas Breckle vorbeizufahren. Weißt du, ob du die Sendung gehört hattest? Auch,
ne? Ja klar, der steht ja auch bei uns hier immer alle 2 Wochen auf dem Markt.
Auf dem Ilsemarkt steht er bei euch, ne? Worum ich
Nicht auf dem Ise, sondern eben bei uns. Da ist er freitags und samstags ist er dann bei uns in Flottbeck und zwischendrin ist er auch noch in an der Roten Baumchaussee hier.
Ach,
ja, der ist hier auf unserem Markt, steht er dann alle 2 Wochen.
Hm? Boah, hast du es gut.
Ja.
Also, weil in Berlin kriegst du dessen Käse praktisch.
Black Mamba, Baby. Ja,
Black Mamba habe ich auch mitgenommen. Das war ganz schön. Ja. Also, ich fuhr dann so nach Kempten rein und dachte, naja, jetzt bist ja früh dran. Dann gehst du nochmal beim Breckle vorbei, kaufst was Käse.
Ja. Guck war halt, er selber da?
Nee, leider nicht. Ah, okay. Guck halt so bei Google, da stehen ja immer Öffnungszeiten. Und da steht halt schließt um 13 Uhr, es war Mittwoch war es, schließt um 13 Uhr, öffnet wieder Freitag um 10 oder irgendwie sowas. Und ich war halt von Mittwoch auf Donnerstag da und als ich das Auto abgestellt habe, war es 12.45 Uhr auf so einem Parkplatz in der Innenstadt in Kempten. Bin dann wie so ein, also völlig abgehetzt, bin dann irgendwie quer durch die Stadt gerannt, um in den Laden zu kommen und bin wirklich 4 Minuten vor 13 Uhr oder sowas ich in den Laden rein und habe zu der Frau gesagt, weil wir haben ja zwei Wohnungen, eine ich, eine Kada, habe zu der Frau gesagt, geben Sie mir mal von jedem 2x100 Gramm in separaten Tüten. Habe ich noch nie gemacht vorher. War ein total geiles Gefühl. Wie jetzt? Wie? Manche alles. Alles, was Sie hier haben, davon jeweils 2 Stück, ungefähr 100 Gramm. Und 2 Tüten, schönen Dank. Ja, dann habe ich halt dann da irgendwie den Laden offen gehalten, eine halbe Stunde lang mit denen gequatscht, was wieder sehr toll war. Und die Käse, das ist echt das Schöne, wir haben die jetzt an mehrere Leute schon verfüttert auch. Und ich sag dann halt immer ganz großkotzig so, das ist übrigens Käse, den habe ich mitgebracht aus dem Allgäu vom besten Hartkäseveredler Deutschlands. Und alle, die das hören, sagen dann halt, ja, klar, ne, schwätzt du, so das Übliche. Und wenn sie es dann essen, sitzen sie halt irgendwann
alle da. Kriegst du den Mund nicht mehr zu. Genau,
sitzen alle da irgendwann und murmeln so Sachen. So, boah, ist das geil, das gibt's ja wieder.
Es ging mir letzten Dezember so, da hatte ich für die Taz eine Veranstaltung gemacht, eben mit Schaumweinen.
Ja.
Und diese Weine, also gerade diese ganz reifen Sachen, passen ja einfach auch gut zu Schaumweinen. Mhm. Und da habe ich das ähnlich angekündigt und von diesen Leuten kannte den auch niemand. Ja. Ich glaub, bis auf eine Person. Da saßen irgendwie 30 Leute oder 35 Leute und keiner kannte Breckle oder eben... Wie heißt dein Laden?
Jamai Leibspeis.
Ja, Jamai Leibspeis, danke.
Ziemlich, also da müssten wir aber nochmal drüber reden, über den Namen.
Ja, könnte man nochmal drüber reden. Aber genau, dann haben wir eben diesen Käse auf den Tisch gestellt und dann hörtest du auch irgendwann andächtiges Schweigen und Murmeln, genau. Ja, und dann nachher nochmal irgendwie dutzendfach die Frage, wo man den denn jetzt bekommt.
Und das ist schon toll. Habt ihr in Hamburg dann das komplette Sortiment von ihm auch?
Ja, ich glaube schon.
Das ist geil. Also in Berlin gibt es halt zwei Orte, wo man den manchmal bekommt. Das ist einmal bei Maître Philippe. Und nein, ich habe mit denen keinen Vertrag, dass ich da irgendwie was für kriege, dass ich die so oft erwähne. Bei Maître Philippe, wenn man Glück hat. Und bei hier dieser Manufaktum, Brot und Butter heißen die, ne? Manufaktum Essens.
Ja.
Ecke. Da eventuell. Aber dann auch immer nur so einen. Weißt du, so den Gruyère. Ausgerechnet.
Nee, also wenn der da ist, der ist ja meistens auch selber dann da.
Ah.
Der hat halt einen Wagen, das ist so eine rote Gondel, so eine große Seilbahngondel umgebaut. Und dann hat er auch alles da. Dann hat er irgendwie da 15 verschiedene Käse stehen. Oder 10, 12, je nachdem. Ja, das ist schon super. Ja. Und dann haben wir ja noch Käsetiele.
Ist das dekadent, nach Hamburg zu fahren, um Breckle-Käse zu kaufen?
Klar, aber...
Okay. Aber es gibt ja diesen Regio, der ist recht billig. Der fährt hin und zurück, wenn man direkt die Rückfahrt mitkauft, kostet er 29 Euro.
Ja, vor allem, wenn du dann zum Isemarkt gehst, freitags oder bei uns, samstags, dann gehst du halt auch noch weiter zu Käsetiele. Für mich, also das eine ist ja speziell Allgäu und drumherum. Thiele hat halt aus der ganzen Welt oder aus ganz Europa. Und der hat halt überall anderswo quasi mit die beste Qualität, die du bekommen kannst.
Ja.
Das ist einfach auch großartig. Ja. Und die können dir zu jedem Käse auch die passende Geschichte erzählen. Das sind einfach auch totale Käsefanatiker. Das sind 3 Brüder und ein Vater. Ja, die sind alle im Käse, ja. Das ist schon toll.
Was ich mich jetzt frage, ist allerdings auch, sowas muss es in Berlin auch geben. Wir haben mittlerweile genug Kohle in Berlin. Wir haben genug Leute mit Geld, genug Leute, die auch so einen Anspruch haben. Aber ich wüsste wirklich nicht, wo in Berlin ich hingehen könnte, um wirklich eine große Auswahl an tollem Käse zu finden. Also klar, bei Maître Philippe, die haben dann irgendwie 6, 8 gute Käse da, aber halt nicht 30 oder sowas, wie dieser Käse Thiele dann vermutlich er hat, ne?
Ja. Ja, apropos Käse, was natürlich super zu Weichkäse passt, ist Spätburgunder. Und eigentlich ist natürlich Immich Batterieberg ein Riesling-Weingut.
Ja. Machen wir gerade die nächste Flasche sonst, auf?
Oh Gott. Ja, würde ich sagen. Mal so zwischendurch. Die machen ja sonst auch nur Riesling, aber es gibt halt eine Abfüllung, die aus dem Rahmen fällt, und das ist halt der Montenäubel. Das sieht man auch so ein bisschen am Etikett. Also die haben in den letzten 2 Jahren so ein bisschen sozusagen das Etikettendesign gesprengt, ja, wenn man so will. Also das Klassische ist ja das vom Detonation. Das ist okay. Eben, also wenn man auf die Seite guckt, irgendwo auf der Seite, ich glaube unter Weingut ganz unten findet man, genau, also batterieberg.com/Weingut, da findet man ganz unten auf der Seite, findet man da noch das Originaletikett. Und daraus haben sie, finde ich, eine sehr schöne moderne Version gemacht, wo ja diese Symbolik von der Flaschenkanone und CAI und dem Engelchen plus dem Jahrgang immer in einer anderen Farbe erscheint, also in jedem Jahr. Und sie auch so ein bisschen versuchen, sozusagen die Typizität des Jahrgangs in die Farbe zu bringen. Das ist also eigentlich das, womit alle Flaschen bis vor kurzem bestückt waren, außer sozusagen die Sonderabfüllung. Und die Sonderabfüllung, die sieht eben so aus wie der Montenäubel. Und früher sah der Sekt auch so aus. Das haben die jetzt einfach so ein bisschen frischer gestaltet. So hat man jetzt halt bei 3 Flaschen 3 verschiedene Designs, wo halt die einzelnen Symbole sozusagen immer wieder auftauchen. Aber halt, also das Zurückhaltendste ist halt das vom Montenäubel. Und der Montenäubel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als wir, bevor wir sozusagen bei ihm gefeiert haben, sind wir ja nochmal nach Starkenburg hochgefahren, ja, kurz in die Unterkunft. Und wenn du durch Enkirch fährst und nach Starkenburg hoch, dann kommst du in so ein Seitental, ne? Und in diesem Seitental halt, musst du dich jetzt auch nicht dran erinnern, liegt der Steffensberg. Das ist halt einer der 4 Toplagen von ihm. Und daneben liegt halt der Montenäubel, und da stehen halt 22 Jahre alte Spätburgunderstöcke,
ja,
auf rotem Schiefer. Also da ist recht viel Eisen im Schiefer drin. Und was so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten besser gesagt, ist, dass die Mosel auch mal ein wichtiges Spätburgunder Anbaugebiet war. Mhm. Das ist dann irgendwann komplett vergessen worden quasi. Aber es gab immer so ein paar Ecken noch, wo Spätburgunder stand. Und mittlerweile gibt es halt zunehmend mehr Winzer, die eben auch wieder auf Spätburgunder setzen. Also der erste, der mit seinem Spätburgunder wieder bekannt geworden ist, war Markus Molitor. Der hat mittlerweile, glaube ich, so 3 oder 4 Spätburgunder auch im Programm. Wir hatten ja im letzten Jahr, hatte ich hier so eine Cool Climate Weinprobe mit 30, 32 Weinen aus aller Welt, also Pinots aus aller Welt, und das Ganze hat dann, also die höchste Punktzahl hatte dann nachher ein Spätburgunder aus dem Moseltal, geil, was schon echt ein bisschen verrückt war. Und als ich 2012 den Gernot das erste Mal an der Mosel besucht habe und mit ihm einen Podcast gemacht habe, ja, da sind wir abends danach essen gegangen, und da hatte er halt auch eine Flasche Montenäubel mit unterm Arm. Und das fand ich damals schon total super. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er von dem 2012er, den wir jetzt im Glas haben, halt auch noch genügend Menge hatte, dass wir das halt ins Weihnachtspaket packen konnten.
Ich habe 11er.
Ne? 11er, ja, genau. 2011, Entschuldigung. Ja. So ist es. Weil es einfach jetzt 7 Jahre alt ist und eine, ja, schöne Reife hat.
Der hat so.
Und ich finde auch einen extrem einladenden Duft.
Ne? Ja. Ja, ich weiß, was ist denn das? Der hat so was Säuerliches.
Also ich finde, er hat zunehmend, je länger er im Glas ist, zunehmend mehr Cassis.
Cassis,
Und dann hat er so ein bisschen getrocknete Paprika, so ein bisschen geröstet und getrocknete rote Paprika drin. Dann hat er vielleicht ist es sogar ein kleines bisschen Dill.
Dill.
Ja, Dill.
Du machst mich
fertig. Ich finde, der hat ein bisschen Dill da drin. Also als reife Note. Genau, dann so ein bisschen was Säuerliches. Also das ist so ein bisschen wie Berberitze oder so. Ne, was du so im persischen Reis hast. Diese säuerlichen kleinen roten Früchte. Sowas ist da mit drin, finde ich. bisschen rote Johannisbeere auch.
Siehst du, der Chat kann das mit dem Dill nachvollziehen. Was Würziges wie Dill, ja. Ja, und außerdem Nachricht aus dem Chat, der Geruch von dem Roten ist einfach geil. Mir fällt gerade nichts anderes ein.
Genau, ja. das finde ich auch.
Genau so geht es mir auch. Ja.
Es ist so toll, also es ist...
Ich will davon einen Karton haben, ich schreibe den.
Ja. Ja, das möchte man auch. Ich finde auch, es ist... Also wir hatten im Weingut den aktuellen Jahrgang, das war glaube ich 15, probiert. Das war auch total schön.
Und ich meine, der ist ja jetzt auch schon seit heute Morgen auf.
Ja, genau. Und das braucht er auch, ne?
Ja, und ich habe genau, den auch nochmal. Und der hat immer noch Pelz. Das heißt, den kannst du auch nochmal 5 Jahre liegen lassen,
ja,
ohne dass es
Problem.
Überhaupt irgendwas macht.
Super stabil.
Ja. Ja,
das
ja,
ist
ja.
Super. Also das ist einfach was, was man an der Mosel nicht erwartet. Mhm. Und ich finde, das ist einer von Gernots schönsten Weinen. Das ist, weil der hat am Gaumen einfach, das ist so eine schöne Säure drin.
Mhm. Und bei dieser Säure, wo du ja eigentlich erwarten würdest, dass es dir irgendwie ein bisschen wehtut am Gaumen, ist der total weich.
Ja. Ja.
Das ist echt faszinierend. Ich weiß noch, wie du den angeschleppt hast. Da war ich schon total angetütert und konnte mich überhaupt nicht mehr so richtig dran erfreuen. Aber Chat sagt, hat auch Pfefferminz und Eukalyptus. Ja, aber hallo.
Ja, hat er auch ein bisschen.
Mhm, so ein bisschen
genau.
Kühle, ne?
Ja, ein bisschen Kühle. Der hatte halt... der hat halt 100% Rappen. Und das ist halt, Rappen, also Stiel und Stängel. Mhm. Und wenn Stiel und Stängel reif sind, das ist halt das Entscheidende, und du vergärst das mit, dann bringen diese Stiele und Stängel eine grüne Note mit in den Wein rein und eine frische, ohne dass das Grüne halt unreif wird. Mhm. Also das ist genau das Vabon-Spiel, ne? Wenn die Rappen reif sind, tut's dem Wein total gut. Wenn sie nicht reif sind, dann wirkt er halt erstmal grün. Kann aber dann sein, dass es dann später, wenn er also recht lange gereift ist, dass es dann funktioniert. Mhm. Ja. Aber am Anfang wirkt der Wein dann unreif. Aber in dem Fall ist es einfach so, dass diese Rappen tatsächlich diese leicht grünen Noten mit reinbringen und vor allen Dingen eben auch diese in gewissem Maße so eine untergründige Frische. Also so eine Grundfrische in diesen Wein bringen.
Ja.
Ja, und dann hat er, ist es halt sehr klassisch gemacht worden, mit Füßen getreten, also ne, wie man das so noch so ein bisschen aus Portugal kennt, oder früher war das hier ja auch gang und gäbe, dass man einfach das Ganze mit Füßen getreten hat.
Ist das eigentlich, warum macht man sowas eigentlich?
Ich glaube, es ist einfach schonend.
Okay.
Ne, es ist eine schonende Art, schonender als irgendwie pressen oder so. Ja. Und vorher hat es 32 Tage auf der Maische, also sehr lange gegoren. Und dann wurde das halt 24 Monate, kam das in ein gebrauchtes Barrique, also auch keine offensichtliche Holznote drin und wie man in der Farbe oder im Wein auch sieht, dann eben unfiltriert abgefüllt und seitdem halt im Keller gelagert.
Ne? Dieses Säuerliche, wie bei einer Artischocke. Weißt du?
Ja.
Super.
Es ist, also dieser Duft ist wirklich sehr sexy. Mhm. Es ist auch sehr einzigartig, finde ich.
Mhm. Wahnsinn.
Weil da kommt auch noch eine andere Frucht rein. Ich weiß nicht, ob es Feige ist oder kann es nicht genau bezeichnen,
Heute Mittag, ich esse ja spät, einen Burger gegessen in einem meiner Lieblingsburgerläden. Die haben gerade so einen Spezialburger, der heißt Tel Aviv. Die haben im Hackfleisch, also im Patty, Feigen verarbeitet. Sehr geil.
Okay.
Dann noch so mit Süßchen und Halloumi und so.
Ja, ich habe auch eine Burgerentdeckung gemacht hier. Und bin ich auch ganz froh drum. Es gab hier in Ottensen, also da, wo ich mein Büro habe, da gab es so einen Edelmetzger, der heißt Beißer. Witzigerweise Beißer. ist auch irgendwie so durchgestylt, so Beißer-mäßig.
Ja.
Und die haben dann irgendwann zugemacht und dann halt irgendwie so ein daraus ein Restaurant gemacht.
Aha.
Also mit ihrem Fleisch halt. Aber irgendwie hat sich das anscheinend, war das nicht mehr so interessant, einfach nur Fleisch zu verkaufen. Die hatten auch immer schon Mittagstisch in dieser Metzgerei, aber sie wollten halt irgendwie nicht mehr nur Metzgerei sein, sondern eher, keine Ahnung, Fleischbistro oder so. Ne?
Fleischbistro.
Und irgendwie fand ich das komisch und hab das einfach mal ein Jahr ignoriert.
Ja.
und bin dann vorletzte Woche da rein und
Beißers, dachte,
okay,
und
versuch's mal, isst du mal einen Burger, ne?
Ja.
Ja, und dann war ich 2 Tage später schon wieder da.
Sieht auch gut aus. Also
das mit Abstand der beste Burger ist, den ich bisher in Hamburg gegessen habe.
Wow.
Das muss man echt sagen. Ja. Also die Fleischqualität da war schon immer sehr gut. Das Fleisch war auch schon immer recht teuer. Aber du zahlst jetzt halt für den Burger irgendwie mit so halb normale Pommes und halb Süßkartoffelpommes und Wasser aus dem Kran dazu. Mittags irgendwie ein Zehner.
Ja, da kannst du nicht meckern.
Nee, gar nicht. Gar nicht. Und du kannst da auch einen Gulasch essen für 7,50 €. Ja, und das ist für Hamburger Verhältnisse, ist das echt ein Witz. Ja? Und die Fleischqualität ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Also das war echt richtig gut. Also habe ich mich echt gefreut, weil ich gehe eigentlich in Hamburg nie Burger essen, weil ich irgendwie immer so ein bisschen angewidert bin davon.
Echt?
Also weil das, ja, weil das halt so.
Wir waren noch mal bei so einem Laden,
der hieß ja,
Otto's, nee, der war ganz gut.
Es ist auch immer schlechter geworden, qualitativ, okay, fand ich. Also ich hatte die letzten Male immer recht viel Knorpel in dem.
Och nee.
Ja, doch. Also und die nee, also es hat mir gar nicht mehr gefallen. Und die besser waren, die waren dann auch direkt wahnsinnig teuer.
Aha.
Und irgendwie hat mich das wirklich nur noch angekotzt, diese Burger-Hype hier in Hamburg. Ja. Und das finde ich aber jetzt richtig gut. Stimmt, das ist echt eine gute Adresse.
Ja.
Ja. Ja, also 3 Weine zum Fest.
Also das hat da ich, kann man ich schon überlege, machen. Ich überlege gerade, also das habe ich in Berlin halt nicht, also weil die Burger nee. Es gibt halt wenig Burgerläden, wo ich regelmäßig hingehe. Das ist halt Kumpel und Keule.
Mhm.
Die sind durchgehend auf hohem Niveau und der andere Burgerladen ist halt am Ostkreuz, BBB heißt der, also BBB.
Mhm.
Den gibt's noch gar nicht so, ich glaube seit 2 Jahren jetzt erst. Und der ist auch durchgehend auf hohem Niveau, also durchgehend super Essen.
Ja.
Also das heißt, wir haben hier echt.
Wir waren mal früher auf der anderen Seite vom Tempelhofer Feld irgendwie.
Bei Schiller Burger war ich lange
nicht. Ja,
muss ich auch mal wieder ausprobieren, ja, stimmt.
Genau.
Schiller Burger hat ja so ein bisschen.
War gut.
Das war super. Schiller Burger hat aber in Berlin so ein bisschen das Problem, das ist hier eine Kette. Der Typ, der es erfunden hat, also der praktisch das Originalrezept erfunden hat, der hat den Laden am Herfordplatz in Neukölln, wo wir waren.
Okay.
Und der musste aber das Konzept sozusagen verkaufen, um überhaupt seinen Laden einrichten zu können. Und jetzt gibt's halt überall in der Stadt Schiller Burger und da arbeiten aber irgendwie nur Leute, denen das egal ist, was sie für Burger machen. Mhm. Und dann kriegst du halt, das ist dann so durchgebratenes Fleisch und irgendwie zu stark geröstetes Brötchen und ja, ist halt irgendwie nicht gut. Also Schiller Burger gehe ich eigentlich gar nicht mehr hin. Also und der ist eigentlich auch, also im Friedrichshain, wo ich hier oft bin, weil Kalla da wohnt, das ist ein Schillerburger um die Ecke, da sind wir praktisch nie.
Mhm.
Also es ist echt ein bisschen schade eigentlich. Naja. Was es Geiles gibt, es gibt ein, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber für die Berliner und Berlinerinnen, die hier zuhören, es gibt einen Okonomiyaki-Laden in Friedrichshain. Neue Bahnhofstraße.
Ah, schön.
Hab vergessen, wie er heißt, aber wenn man es googelt, findet man das.
Also, okay.
Das ist schon echt.
Also ich habe seit 2002, wo ich in Japan war, kein Okonomiyaki.
Wahrscheinlich mehr ist das Okonomiyaki, das du in Japan gegessen hast, nochmal besser gewesen. Aber es ist immerhin, es ist ein kleiner Laden. Es sind Japaner, die da arbeiten und nicht irgendwie keine Ahnung was.
Ja.
Und die machen halt.
Ich würde da direkt hingehen. Ich hätte echt mal wieder Bock drauf.
Ja, ja. Ist direkt am Ostkreuz ist der.
Also,
ja.
Ja.
Ja. Ich kann mal was zu erzählen, habe ich jetzt auch nicht mehr. Ne?
Nee, Essen. Nö, aber das waren noch 3 schöne Weine, finde ich.
Das sind 3 tolle Weine und ich überlege gerade, ob ich nicht noch so ein Päckchen bestelle, noch um es zu meinen Eltern schicken zu lassen, dass wir Weihnachten was zu trinken haben.
Ne? Also ich finde schon, das kann man wirklich so als Dreier-Gedecke auch auf den Tisch stellen.
Absolut.
Das ist absolut. Schon
Wobei, gut. Du wirst halt das Problem kriegen. Also Schaumwein hat man ja relativ, also Schaumwein, 2 Glas Schaumwein, okay, ist alles okay, dann ist auch genug Schaumwein.
Hm.
Du wirst das Problem kriegen, dass wenn der Detonation alle ist und du sagst, so, ich habe hier noch einen leckeren roten, werden alle, die da sitzen, sagen, ah, schade, hast du von dem Weißen hast du nichts mehr? Und dann schenkst du den roten ein und dann ist der auch irgendwann alle, dann sind alle schon angetütert, genau, dann holst du halt den billigen raus und dann sagen alle, ach, schade, von dem roten hast du auch nichts mehr. Das ist gefährlich.
Hm? Naja, wie viele Leute sitzen denn da am Tisch?
Weiß ich nicht. Wo? Bei uns?
Ja.
Ach Gott, 3. Mein Gott.
Ja, siehste.
Ja, nein, das schaffen wir schon.
Du meinst so im Allgemeinen?
So im Allgemeinen, genau. Also je nachdem, mit wie vielen Leuten man da sitzt. Ich glaube, wenn man mit mehr als 4 Leuten sitzt, will man mehr als diese 3 Flaschen haben. Mhm. Ja.
Ja, aber kann man ja auch. Kann man ja doppelt bestellen.
Ja, hey, was kostet die Welt? Ja, genau. Ja, ja gut. Dann beenden wir jetzt dieses Trauerspiel und
ja.
Was machen wir?
Achso, sagen Dank für die fürs Zuhören in diesem Jahr.
Ja, ich vielen Dank fürs Zuhören.
Ich muss ja sagen, ich habe ja auch noch ein Hörergeschenk bekommen, was selten der Fall ist, deswegen wollte ich das mal erwähnen.
Haben wir eigentlich schon einen Termin für Januar ausgemacht?
Haben wir noch gar nicht, wir ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ja, ich habe es auch echt verpennt jetzt im Vorfeld. Ich habe A Short History of Drunkenness bekommen von Mark Forsyth. Und von Christian Marx mit frohen Weihnachtsgrüßen und vielen Dank für die großartigen Stunden Gefachsimpel. Herzlichen Dank, Christian, für das Buch.
Ja. Ja, ich sage auch Danke für an alle, die irgendwo irgendwas hinterlassen haben, sei es ein Geschenk, sei es ein Euro im Spendentopf oder weiß der Geier was.
Ja, Spenden auch, vielen Dank.
Ja. Und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, von mir auch. Und wir hören uns mit ziemlicher Sicherheit im Januar wieder. Ne? Ja, wir gucken einfach gleich mal nach.
Wahrscheinlich so zweite Januarhälfte, ne?
Genau, denke ich auch. Genau. Termin und
Christoph wird es dann ankündigen auf originalverkork.de. Ich werde es vergessen, auf rind.de anzukündigen, aber ihr könnt ja dann.
Ach ja, ich tritze ein bisschen, dann geht das schon.
Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Danke, Christoph.
Ja. Und schöne Weihnachten. Bis dann. Und,
danke für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.